Wir wollen heute einen Text im Johannesevangelium anschauen und ich will uns ganz kurz in die Erzählung mit hineinnehmen, die uns Johannes zeichnet, um uns kurz abzuholen, um uns den Kontext zu zeigen. Johannes stellt uns den Herrn Jesus vor, der Johannes den Täufer zugeht, er tauft ihn, dann geht Jesus weiter, unter anderem nach Kapernaum auf diese Hochzeit, wo der Wein ausgeht. Er stellt sich vor als Schöpfer, der Wasser zu Wein macht. Er geht nach Jerusalem hinauf, reinigt dort den Tempel, in Kapitel 2, Vers 13, und spricht davon, dass dieser Tempel abgebrochen werden wird, aber sein Tempel, der Tempel seines Leibes, wird aufgerichtet werden. Und er spricht von einem neuen Tempel. Nikodemus wird aufmerksam auf ihn, kommt auf ihn zu und fragt ihn, was ist los? Und Jesus sagt, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, dann kannst du nicht das Reich Gottes sehen, du kannst nicht hineingehen, spricht mit ihm über Wiedergeburt. Zeit vergeht, Johannes schiebt noch eine kleine Passage über die Johannes den Täufer ein, was er für Auseinandersetzung hat, und Jesus geht weiter in Richtung Galiläa und er muss durch Samaria reisen. Und da kommen wir in Kapitel 4 an, das ist unser Kapitel heute. Und er trifft dort diese Frau am Jakobsbrunnen, diese Samariterin, er spricht sie an und sagt, gib mir was zu trinken. Und er kommt mit ihr ins Gespräch und sie kommen darauf und sagen, hey, eigentlich brauchst du von Jesus was zu trinken, nämlich lebendiges Wasser. Er sagt, wenn du wüsstest, wer vor dir steht und was ich zu bieten habe, würdest du mich bitten und ich gäbe dir lebendiges Wasser, und zwar ein Wasser, das in dir eine Quelle wird in das ewige Leben hinein. Sie reden weiter, Jesus überführt sie der Sünde, sagt, ruf deine Männer. Er ruft deinen Mann, sie sagt, ja, ich habe keinen Mann. Jesus sagt, du hast recht geredet, hast Wahrheit geredet. Und die Situation geht weiter und sie merkt, hey, der vor mir steht, ist ein Prophet. Sagt, dann habe ich eine Frage. Wenn du von Gott bist, habe ich eine Frage, die mich schon lang in den Fingernägeln brennt. Sollen wir hier, nämlich da, wo wir sind, in Samaria, in Sichar auf diesem Berg, sollen wir dort anbeten oder sollen wir in Jerusalem anbeten? Was ist jetzt der richtige Ort? Und Jesus beantwortet es und sagt, liebe Frau, es kommt eine Zeit, da fragen wir nicht hier oder dort. Kurz nebenbei, aktuell ist Jerusalem der richtige Ort, aber es kommt eine Zeit, da ist das nicht relevant. Und dann trifft Jesus eine gewaltige Aussage in Johannes 4, Vers 23 und 24, die wir uns heute, diese zwei Verse, kompakt anschauen wollen. Was ist die Antwort Jesu? Er trifft eine sehr theologische Antwort, die diese Frau Trost gibt, diese Frau ausrichtet, diese Frau sagt, wo der Ort der Anbetung ist. Ich möchte gleich lesen, die Verse 20 bis 24, und gebe euch eine Aufgabe. Wenn wir dieses Wort lesen, achte darauf, was ist das Schlagwort. Es gibt ein Wort in diesem Text, das kommt mit Abstand am meisten vor, 10-mal in 5 Versen, das kann schon was. Was ist das? Achtet da mal rauf und hört rein. Genau, dann haben wir schon mal eine ganz grobe Ausrichtung, was das Anliegen von diesem Text ist. Lasst uns aufstehen, ich möchte es lesen, dann lade ich euch ein zum Gebet und dann legen wir den Text aus. Johannes 4, Vers 20. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem ist der Ort, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, in der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir aber beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn Geist und in Wahrheit anbeten. Lasst uns beten für diese Bibelstunde. Vater, du bist ein Gott, der redet, der seinem Volk begegnet hier, heute, jetzt. Dein Wort spricht und es redet. Und ich bitte dich, lass uns hören mit offenen Herzen, dass wir nicht hören und nicht hören, sondern dass wir wirklich hören. Jesus Christus, du hast verheißen, wer an dich glaubt, wie es die Schrift sagt. Und darum habe ich gerungen und ich bitte dich, das halt mich nah bei dir. Aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Jesus, darum bitte ich, wirke dieses Wunder heute. Schenke uns, dass wir aus Glauben an dich zu wahren Anbetern werden, wie es dein Wort hier verheißt. Wir bitten dich, fülle uns mit deinem Wort, mit deinem Heiligen Geist. Amen. Eure Gebete waren ein kleiner Test, so nebenbei. Ich wollte gucken, ob ihr das Anliegen vom Text gehört habt. Ihr habt es rausgehört, oder? Zumindest die Gebete sagen es. Sehr gut, diesen Test habt ihr bestanden. Das Wort anbeten kommt 10-mal vor in diesem Text oder Anbeter oder so. Ich möchte diesen Text unter 3 Fragestellungen behandeln. Und zwar möchte ich als erstes fragen, worin erfüllt sich wahre Anbetung? Und die Antwort wird sein, in Jesus Christus. Die zweite Frage, die ich stellen möchte, ist, was ist das Problem wahre Anbetung? Und das ist, nicht falsch verstehen, Gott. Gott ist Geist. Das ist das Problem, für uns, zumindest für uns. Und was ist die Befähigung zu wahrer Anbetung? Und das ist Geist und Wahrheit, wie es dieser Text sagt. Nur diesen 3 Fragen möchte ich diesen Text anschauen und reingehen. Wie heißt es hier im Text, in Vers 23? Er beginnt, hier in der Elberfelder ist die Textstellung ein bisschen falsch. Im Griechischen beginnt der Text mit aber. Er fängt erstmal an und sagt aber und bricht damit im Gedankengang. Warum? Weil er im vorherigen Vers gesagt hat, Jerusalem ist der wahre Ort der Anbetung. Und er sagt schon mal, Jesus sagt, aber hier wird sich etwas verändern. An dieser Stelle, Jerusalem wird nicht der Ort sein. Sondern was sagt Jesus hier, Vers 23? Aber es kommt die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter und so weiter. Jesus spricht von der Stunde, Johannes greift es oft aus, auch in seinen Briefen. Und was meint er damit? Er meint es nicht 60 Minuten, die irgendwann mal kommen oder so, sondern Stunde ist bei ihm ein Begriff, der parallel oder synonym zu Zeit steht. Zum Beispiel, wenn man zwei Kapitel nach hinten gehen, in der Begegnung mit dem Hochzeit zu Kanaan. Der Wein geht aus, Maria geht auf Jesus zu und sagt, jetzt komm, mach du was. Und Jesus sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Damit meint Jesus nicht, ich nehme irgendwann 60 Minuten Zeit und dann werde ich handeln, sondern er sagt, es gibt einen Zeitpunkt. Oder in der Offenbarung heißt es, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommt. Das sind auch nicht 60 Minuten, wo die Erde mal versucht wird, sondern es ist eine ganze Zeit. Jesus spricht von der Stunde seiner Leiden, seiner Stunde seiner Verherrlichung und meint damit das Kreuz. Auch das sind mehr wie nur 60 Minuten. Also Johannes sagt, es kommt die Stunde. Und er meint in diesem Begriff an ganz, ganz vielen Stellen, was wir als Endzeit bezeichnen würden oder die letzten Dinge oder sowas in dieser Richtung. Daran erkennt ihr, dass die letzte Stunde ist, dass der Antichrist kommt, weil jetzt schon viele da sind. 1. Johannes 2, Vers 18, das ist gemeint. Und Jesus sagt, die Endzeit, sie steht kurz vor der Tür. Nein, schaut mal, was er sagt, Vers 23 nochmal. Es kommt aber, ich setze ein, es kommt aber die Endzeit und ist jetzt. Aber sie ist schon da. Die Endzeit kommt, aber sie ist jetzt schon da. Das heißt, die Endzeit hat schon begonnen. Und zwar, das ist die Frage, die wir beantworten wollen, Erfüllung der Anbetung in der Endzeit durch Jesus Christus. Die Endzeit kam mit Jesus Christus. Guck, ich möchte es euch zeigen, weil Jesus sagt, es kommt die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter oder die wahren Anbeter, so kann man es übersetzen. Das heißt, die dort, wo wahre Anbetung geschieht, das ist Teil in der Endzeit. Geht mal mit mir in Kapitel 1, Vers 17, was Johannes dort sagt. Johannes 1, Vers 17, denn das Gesetz, in Klammer mit der Vorschattung, wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Die Wahrheit kommt erst oder wird erst mit Jesus Christus. Und so kann das Johannesevangelium spricht oft davon. Er sagt zum Beispiel, das wahre Licht ist Jesus Christus persönlich. Da gab es das Schöpfungslicht am Anfang und jetzt kommt das wahre Licht. Oder Jesus sagt in Johannes 6, 55, ich bin wahrhaft Speise und wahrhaft Trank. Was meint er? Im Vergleich zu dem Manna, das Mose gegeben hat, eigentlich der Vater, und die Menschen haben es gegessen und sind gestorben, sagt Jesus, bei mir gibt es wahre Speise. Ich erfülle das Manna, ich bringe es zum Vollendung, ich bringe das wahre Brot des Lebens. Oder vielleicht die bekannteste Formulierung, ich bin der wahre Weinstock. Ja, im Alten Testament gab es einen Weinstock, Israel, und Jesus sagt, schaut mich an, Israel bringt keine Frucht, Jesaja 5, aber Christus, er bringt Frucht. Jetzt kommt Israel an seine Erfüllung. So wird Jesus auch als wahrhaftiger Israelit bezeichnet und so weiter. Johannes 14, Vers 6, ein Vers, den wir vermutlich alle kennen. Wenn nicht, seid ihr eingeladen, ihn auswendig zu lernen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Wahrheit. Das sagt Jesus. Er personifiziert ist all das, was im Alten Testament angekündigt war und jetzt zu seiner vollen Erfüllung kommt, zu seinem wahren Ausmaß. Das heißt, mit Jesus Christus kommt die wahre Anbetung. Ja, er persönlich ist die wahre Anbetung. Noch ein zweiter Punkt, warum kommt mit Jesus die wahre Anbetung? Weil der Tempel in Jerusalem, der ist es nicht mehr, oder? Kapitel 2, am Anfang von seinem Dienst, Jesus geht in diesen Tempel und er treibt hinaus und sagt, ihr habt ein Kaufhaus daraus gemacht und spricht dann, ich habe es einleitend gesagt, er spricht von einem neuen Tempel, nämlich von ihm selber. Und wenn der Tempel der Ort der Anbetung ist, dann ist Jesus Christus der wahre Ort der Anbetung. Er ist der wahre Ort. Und das ist ein wunderbares Evangelium, schon allein an diesem Punkt, weil stellt euch vor, diese Samariterin, die nicht weiß, auf dem Garazin oder in Jerusalem, wo soll man anbeten? Und wenn es Jerusalem ist, und das ist, dann hat sie keinen Anteil an der Anbetung, dann ist das Götzendienst. Aber sie darf nicht nach Jerusalem, weil sie keine Jüdin ist. Und Jesus sagt, liebe Frau, Anbetung wird für dich zugänglich. Warum? Weil Anbetung nicht mehr an einen Ort geknüpft ist, sondern an Jesus Christus. Das ist doch ein wunderbares Evangelium, oder? Und diese Frau, wenn wir dieses Kapitel lesen, sie kommt zum Glauben, wird eine große Missionarin in ihrem Dorf. Vielleicht am Anfang noch mit manchen Zweifeln, aber es schlägt sich um in rettenden Glauben. Herrlich, diese Botschaft. Aber was sehen wir auch? Es heißt hier, es kommt die Stunde, das ist eine Zukunftsform und ist jetzt. Das heißt, wir haben ein Miteinander. Und das ist auch, was wir beachten müssen. Wenn wir heute sagen, Anbetung hat mit Jesus Christus angefangen, dann bedeutet es gleichzeitig, aber es ist auf dieser Erdenzeit nicht vollkommen, außer bei Jesus damals. Aber in unserem Leben wird es nicht vollkommen sein, weil Jesus sagt, sie wird kommen. Und die Endzeit, das Heil, ist noch nicht vollendet. Das wird passieren, wenn Jesus wiederkommt. Aber bis dahin haben wir eine Überlappung, das ist schon jetzt noch nicht, wo wahre Anbetung da ist, ja, aber bei uns in unvollkommener Art und Weise, in nicht vollkommener Weise. Das ist diese Überlappung, die wir hier haben. Mit Christus kam also die Anbetung, die Gott sucht, zu seinem Ziel. Gottes Wunsch für Anbetung kam hier zu seinem Ziel. Ich möchte diesen Vers 23 nochmal lesen. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter und Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden, denn, jetzt kommt die Begründung, warum wird es passieren? Denn auch der Vater sucht solche Anbeter. Dieses Wort suchen kann ich übersetzen mit ertrachte danach. Luther hat will haben, das klingt so ein bisschen kindisch, oder? Will haben, bei Gott ist es nicht so, sondern es ist sein Bestreben, das ist Gottes Anliegen. Und was sagt uns das? Das sagt, die wahre Anbetung, wie sie mit Jesus kam, ist das Anliegen Gottes. Paulus 1. Epheser 1, Vers 3 bis 6 oder bis 14 führt dann aus, dass das Gottes Ziel von Grundlegung der Welt ist. Dazu hat er die Welt geschaffen, dazu hat er sich ein Volk erwählt, dass er angebetet wird. Mit anderen Worten, diese Anbetung, die hier kommt mit Christus, das ist Gottes großes Anliegen, Gottes großes Ziel, das er hat. Wenn wir sagen, die Erfüllung der Anbetung in Christus, dann haben wir es gesagt, ja, in Christus ist es. Aber was verändert sich denn? Wir schreiben nicht einfach nur wahre Anbetung und wissen nachher nicht, was es ist. Was verändert sich? Dazu möchte ich einen kleinen Exkurs machen durch die Anbetung im Alten Testament. Dort wurde sie vorhergesagt, verheißen. Im Alten Testament war Anbetung, gehen wir ab Mose her, auf den Tempel fokussiert. Es gibt ein Kapitel im 3. Mose 17, wo Mose ausführlich beschreibt, also Gott durch Mose, wenn ihr Opfer darbringt, das heißt, wenn ihr Gottesdienst betreiben wollt, dann nur an der Stiftshütte bzw. am Tempel. Wenn irgendjemand woanders opfert, zum Beispiel auf dem Gerazin, dort wo die Samariter waren, dann ist das Götzendienst im Sinne von dann opfert ihr den Dämonen. Das ist Dienst für den Satan. Jeder Dienst, der nicht am Tempel geschah, ist Satans Dienst. So sagt es 3. Mose 17, Vers 1 bis 9. Und dieser alttestamentliche Gottesdienst hat ganz viele Schatten, Vorbilder, Typen, wie auch immer wir das sagen wollen, hat ganz viele von denen. Das ist eine Thematik, die wir in der Gemeinde hier immer und immer wieder vertieft haben. Ich dachte, ich nehme eine Stelle mit, um sie bei euch aufzufrischen, und zwar möchte ich aus Kolosser lesen, Kolosser Kapitel 2. So könnt ihr kurz durchgehen. All die, ihr die Bibelstunden seit langem verfolgt, wüsste ich für diese Theologie, wüsste ich ja noch zwei, drei Bibelstellen. Wenn nicht, gebe ich euch eine. Und für all die anderen, herzliche Einladung nachzuhören, beziehungsweise hier jetzt an dieser Stelle das zu sehen. Also im Alten Testament gab es einen Opferdienst, der über viele, viele Kapitel, im Grunde über vier Bücher hin, entfaltet wurde. Für diese Sünde Opfer das, tu das, zünde diesen Leuchter an und mach das und mach das und mach das. Und das Neue Testament lehrt, all diese Handlungen, die da geschehen waren, sind Vorbilder für etwas anderes. Und dann sagt hier eben Kolosser 2, Kapitel 16 und 17, so richte euch nun niemand wegen Speise, also da ging es darum, bestimmte Sachen zu essen, Speisopfer darzubringen, oder wegen Trank, also bestimmte Trankopfer darzubringen, oder irgendeines Festes, oder eines Neumondes oder von Sabbaten, das waren Festtage, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind, der Körper aber ist des Christus. Also das ist, was Paulus hier lehrt, sagt, all diese alttestamentlichen Sachen sind Vorbilder, sind ein Schatten, ein schwacher Abdruck davon, was kommen wird, nämlich in Jesus Christus. Und er sagt hier, Jesus sagt im Johannes 4, all das kommt in mir zur Vollendung, kommt in mir zu seinem Ziel. Und deswegen kommen wir zu der wahren Form vom Gottesdienst. Gott hat diesen Gottesdienst im Alten Testament, wie er da beschrieben ist, nie als final betrachtet. Es war nicht so, dass Gott sagen wollte, ja, eine Zeit lang finde ich das gut und ich sage, boah, perfekt, und ich gebe der Menschheit ein bisschen Zeit, sich zu entwickeln, und irgendwann, da finde ich das andere mal gut. Nein, sondern es ist so, dass Gott das gegeben hat, aber immer mit einem Ziel. Ich möchte was Besseres. Ich möchte eine bessere Anbetung. In dieser Bibelstunde zu Jesaja, zu Psalm 51, sagt es er zum Beispiel, David, an Schlachtopfern, Speisopfern hast du keinen Gefallen, sonst gäbe ich sie dir, sondern an einem zerbrochenen Herz und einem zerschlagenen, zerbrochenen Geist hast du gefallen, hast du wohlgefallen. Das ist nicht im Alten Testament, sondern es geht darum, diesen Gottesdienst in Christus zu einem wahren Gottesdienst, zu einer wahren Anbetung zu bringen. Wir haben gesehen, in Christus kommt die Anbetung zur Wahrheit, zur Vollendung. Wir haben gesehen, es geht darum, dass der alttestamentliche Gottesdienst sein Ziel erreicht. Und jetzt wollen wir uns anschauen, was bedeutet dann, zu welchem Ziel kommt es denn? Was ist denn das für ein Gottesdienst? Hier in diesem Text ist dieses Wort Anbetung verwendet. Wenn das Griechisch ganz wörtlich übersetzen würde, würde es bedeuten, sich niederwerfen vor etwas. Also so auf die Knie fallen und ich beug mich unter den, den ich anbete. Das macht schon deutlich, es geht hier nicht allein um, ich falte meine Hände und spreche ein Gebet, Gott, du bist groß und ich danke dir. Das gehört ja dazu, aber es ist bei weitem nicht alles. Sondern, wie der Kontext hier zeigt in Johannes 4, ist wahre Anbetung ein Gott wohlgefälliges Leben. Ich möchte nachher zeigen, dass Kapitel 4, dieses Gespräch, was Jesus hatte mit dem wahren, mit dem lebendigen Wasser und was er hat mit ihren Ehemännern, das macht Jesus nicht grundlos. Er sagt nicht übrigens, Frauen müssen drei Sachen behandeln, das, das und das. Sondern Jesus sagt, wir haben ein Thema, aber ich gehe einen Weg mit dir, um dir manche Sachen vorzuveranschaulichen. Das möchte ich euch nachher zeigen, jetzt schon mal greife ich vorweg und möchte in Vers 14 lesen. Johannes 4, Vers 14. Wer aber irgend von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, dem wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das bis ins ewige Leben quillt. In Vers 10 spricht er von lebendigem Wasser. Dieses Wasser befähigt einen Menschen oder lässt einen Menschen Leben hervorsprudeln. Und zwar, hier steht nicht, dass im ewigen Leben quillt, im Sinne von erst wenn Jesus wiederkommt, sondern er sagt bis ins ewige Leben. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo du dieses Wasser trinkst, bis fortan immer. Das heißt, das ganze Leben hindurch, über den Tod hinaus und bis in die ewige Vollendung hinein. Dort wird dieses Wasser quellen und quellen und quellen. Und was wird es hervorsprudeln? Leben wird es hervorsprudeln lassen. Das ist das. Das ist dieses, was es meint, wahre Anbetung. Wahre Anbetung heißt Leben aus dieser Quelle heraus. Ein Kommentator schreibt, Leben aus der Freude für Gott zu leben, ein vollkommenes Leben zu haben. Wir können dann Stellen heranführen wie Römer 12, Vers 1, unsere Leiber als lebendige Schlachtopfer darzubringen. Oder in Hebräer schreibt er, lasst uns beständig Gott ein Opfer des Wohlgefallens bringen. Das ist die Frucht der Lippen. Und mitzuteilen, vergesst nicht diese zwei Aspekte. Das ist ein Leben im Gottesdienst. Und wenn wir sagen, ein wahrer Anbeter ist also ein Mensch, der mit seinem ganzen Leben Gott ehrt. Wer ist dann der wahre Anbeter? Es kann nur einer sein, oder? Christus. Er kam und hat gesagt, mit mir erfüllt sich Anbetung, weil in Christus ist das vollkommen erfüllt. Aber in wem Christus wohnt, der wird ihm nacheifern. Das sind die Christen. Das ist unter anderem diese Frau hier vom Jakobsbrunnen, die raus sprudelt und sagt, geht zurück in ihr Dorf, lässt diesen Wasserkrug stehen, so eilig hat sie es, geht zurück und sagt, ich habe einen Mann gefunden, der mir all meine Sünden sagt, ob dieser nicht der Messias ist. Und sie nimmt alle mit und führt sie zu ihm und sie sagen, bleib hier ein wenig bei uns. Seht ihr, wie sprudelt dieses Wasser aus heraus? Das ist wahre Anbetung. Wer wird angebetet? Für wen wird ein solches Leben geführt? Ich möchte nochmal Vers 23 lesen. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter, schaut mal, den Vater anbeten, Geist und Wahrheit. Warum der Vater? Das denkt jemand, okay, das ist doch eigentlich klar. Nicht Goldstatue oder irgendwas, sondern Vater. Schaut mal, was da steht. Da steht nicht, die Gott anbeten. Nachher, Gott ist Geist, da steht ja schon dann. Aber hier, die den Vater anbeten. Das ist ein Ausdruck, wen beten wir an? Wir beten nicht den Gott an, der ein Verzehrer des Feuers. Das ist der auch. Aber für seine Anbeter ist er der Vater. Was so viel bedeutet wie Johannes 3, der sie gezeugt hat, geboren, wiedergeboren hat. Das ist der Vater. Das so viel bedeutet wie dieser Vater, der einen liebenvollen Umgang mit mir hat. Das ist der Vater. Diesen Vater beten wir an. Es ist wichtig, dass Jesus hier dieses Wort verwendet. Vater unser, der du bist im Himmel. Oder wie fängt er an? Diesen beten wir an und auf diesen richten wir uns aus. Ein starker Ausdruck für das Verhältnis, das er hier bringt, indem dass Jesus diesen Namen Gottes verwendet. Die erste Frage, die wir gestellt haben, oder der erste Abschnitt ist Erfüllung der Anbetung in Jesus Christus. Warum? Weil Jesus Christus das Alte Testament erfüllt hat, weil er die Erfüllung gebracht hat, Anbetung in die wahrhaftige Anbetung gebracht hat. Was ändert sich? Nicht mehr auf den Tempel in Jerusalem fokussiert, sondern auf Jesus Christus ausgerichtet. Was ist diese Anbetung? Diese Anbetung ist ein Leben gegeben für den Herrn allein, so wie wir gesungen haben. Das ist wahre Anbetung. Aber wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem der Anbetung und das Problem ist Gott. Was meine ich damit? Schaut mal Vers 24, was dort steht. Gott ist Geist. Was hier nicht steht, ist übrigens, wie es die CSV Elberfelder hat, da steht nicht, Gott ist ein Geist im Sinne von, es gibt viele von ihnen. Das stimmt, aber das steht hier nicht. Dieses eine Wort können wir, diesen unbestimmten Artikel könnt ihr ruhig streichen. Gott ist Geist. Und was meint das? Das ist eine Definition von Gott im Sinne von, Gott ist Liebe, Gott ist Wahrheit, Gott ist Licht, Gott ist Geist. Und es beschreibt ihn in seinem Wesen. Und wieder müssen wir fragen, warum spricht Jesus jetzt hier nicht davon, Gott ist Liebe? Warum spricht Jesus nicht davon, Gott ist heilig? Sollten wir den heiligen Gott anbeten, Jesaja 6? Doch, sicherlich. Aber warum spricht er davon, Gott ist Geist? Er hat einen Grund, warum er diese Worte hier wählt. Und der Grund ist, zu sagen, Gott ist massiv, das heißt grundlegend, in der nur größten, nur denkbaren Art und Weise anders wie ihr und ich, anders wie Menschen, weil Gott ist von seinem Wesen her anders. Geht mal mit mir in Johannes 3 nochmal, Vers 6, eine wunderbare Stelle, um das zu veranschaulichen. Ihr seht, Johannes reißt im Gedankengang nicht ab, sondern er hat hier seine große Linie, die er durchzieht. Johannes 3, Vers 6, Johannes 3, 6. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was aus Geist geboren ist, ist Geist. Gucken wir uns an, erinnert kurz euch an eure Eltern, an eure Mutter, die war Mensch. Guckt euch an, Überraschung, ihr seid auch Menschen, ihr seid Fleisch. Das können wir ziemlich einfach nachprüfen, hier so ein bisschen reinkneifen, dann habt ihr Fleisch in der Hand. Und er sagt, das gibt es grundlegend anders zu etwas, das aus Geist geboren ist. Das soll jetzt nicht heißen, dass Gott geboren ist, das meine ich nicht. Das sagt dieser Text hier auch nicht, sondern er sagt, Gott ist von seinem Wesen, von seiner Grundart anders. Ich habe 4 Bibelstellen mitgebracht, um das zu veranschaulichen, und zwar aus dem Alten Testament. Dazu gehen wir in Jesaja 40. Lasst uns einen kleinen Gang durch das Alte Testament machen, Jesaja, Jeremia, Daniel, um uns zu sagen, wie grundlegend anders ist Gott. Jesaja 40, Vers 11. Alle Nationen, Jesaja 40, Vers 11, alle Nationen sind wie nichts vor ihm und werden von ihm erachtet wie die Nichtigkeit und Leere. Das heißt, er sagt, nehmt alle zusammen, alle Menschen, das heißt ungefähr 7-8 Milliarden Menschen, packt sie zusammen. Jesaja 40, Vers 17, habe ich 11 gesagt. Wunderbar. Vers 17, Entschuldigung. Ich lese nochmal, okay? Keine Ahnung, wie ich darauf komme. Alle Nationen sind wie nichts vor ihm und werden von ihm erachtet wie die Nichtigkeit und Leere. Also alle, die ganze Weltbevölkerung zusammen. Und die steht auf der einen Seite und Gott steht auf der anderen Seite und Gott sagt, ist hier irgendjemand? Ich kann nichts sehen. Da ist Nichtigkeit, da ist Leere. Ich sehe gar nicht. Das ist das Verhältnis. Könnte es gigantischer und größer sein vor diesem Gott, den wir haben? Kapitel 31. Ach, nach vorne, ja. Kommt es hier auf Vers 3 an. Ich möchte aber die ersten 2 Verse lesen. Wir müssen uns wunderbar erinnern, woran wir die Hoffnung in zum Leben setzen. Jesaja 31, Vers 1. Wehe denen, die nach Ägypten hinaufziehen, um Hilfe, die sich auf Pferde stützen und ihr Vertrauen auf Wagen setzen, also auf Armeekraft, weil es viele sind, auf Reiter, weil sie zahlreich sind und die nicht auf den Heiligen Israel schauen und nicht nach dem Herrn fragen. Und jetzt wird über ihn gesagt, aber auch er ist weise, und führt Unglück herbei und nimmt seine Worte nicht zurück. Und er steht auf gegen das Haus der Übeltäter und gegen die Helferschaften derer, die Frevel tun. Also er sagt, hey Leute, verlasst euch nicht auf menschliche Kraft, weil auch ich habe Weisheit. Denkt nicht nur ägyptisch weise. Denkt nicht nur diese Armee ist weise. Denkt nicht nur dieses Kriegsbündnis ist weise. Nein, auch ich bin weise. Und übrigens, mein Wort, ich werde es nicht zurücknehmen, es wird sich erfüllen. Und ich werde die anderen übrigens wegmachen. Schaut mal Vers 3, da kommt dieser Kontrast wieder. Und die Ägypter sind Menschen und nicht Gott. Und ihre Pferde sind Fleisch und nicht Geist. Da stellt er gegenüber Ägypter, Pferde, egal, Fleisch. Mensch, nicht menschliche, sondern Geschöpfe, lebende Geschöpfe. Und er sagt, egal, ich bin Gott, ich bin Geist. Das ist was ganz Grundlegendes, anderes. Jeremia 5, das stimmt nicht, Jeremia 17. Jeremia 17. Vers 5, Jeremia 17, Vers 5. So spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vor dem Herrn weicht, was mein Fleisch zu seinem Arm machen, die menschliche Kraft, Kraft von Geschöpfen macht er zu seinem Arm, das heißt, lässt er agieren, mit unseren Armen handeln wir, mit unseren Armen können wir uns verteidigen und so weiter. Und er sagt, verflucht, wer das zu seiner Kraft macht, weil das ist nichts wert, das ist nichts wert. Vers 7. Gesegnet, das ist so ein Abschnitt, der Fluch und Segen gegenüberstellt. Gesegnet der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Da ist Fleisch und der Herr gegenübergestellt. Er wird sein wie ein Baum, der an Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt und sein Laub grün ist. Und im Jahr der Dürre ist er unbekümmert. Kennen wir diesen Baum? Psalm 1, oder? Ist der gleiche. Wer ist dieser andere? Das ist Christus. Deswegen sprechen wir von wahrer Anbetung, weil selbst als Christus im Fleisch war, hat er nicht auf Fleisch vertraut, sondern auf Geist vertraut, auf den Herrn vertraut. Und eine letzte Stelle in Daniel, Kapitel 4. Es sollen einige Stellen sein, die uns anführen, wie stark und gewaltig dieser Kontrast zwischen Geist und Fleisch ist. Daniel Kapitel 4, Vers 32. Was habe ich denn heute mit meinen Bibelstellen? Diese habe ich am Schluss noch dazu geschrieben. Ja, komm, wir lassen die, wir gehen zurück. Ja, wir lassen die. Ich hatte den Eindruck, als ich durchgegangen bin, dass dieser Kontrast nicht stark genug kommt, habe noch zwei dazu geschrieben und naja, hat nicht so ganz funktioniert. Was bedeutet es, dass Jesus sagt, Gott ist Geist? Was will er ausdrücken? Er will sagen, Mensch, Frau, du Samariterin, egal welcher, jeder Mensch, du bist grundlegend anders wie Gott und du bist von deinem Wesen her nicht würdig, nicht fähig, Gott anzubeten. Deswegen, in Klammer auf, Johannes 3, werde ich zu dich zu einem geistlichen Menschen machen, Klammer zu. Lass mich das veranschaulichen. Nimm mir eine Sportart, in Deutschland vermutlich Fußball. Die Menschen spielen in der zweiten Bundesliga und sie toben und machen und schießen Tore, um dort Meister zu werden. Pferde von mir aus sind auch Fleisch, die spielen in der dritten Liga, so im Bild gesprochen. Und auch die bemühen sich, und wenn sie genug Tore schießen würden, würden sie aufsteigen. Auch die Menschen würden aufsteigen. Dieses Bild ist es aber nicht, Gott ist in einer anderen Liga, im Sinne von Gott ist in der ersten Liga. Nein, sondern Gott spielt in einer anderen Kategorie. Der spielt nicht Fußball, sondern im Bild, der sitzt im Formel-1-Auto oder was auch immer. Der spielt Golf oder wie auch immer. Und dann ist die Frage, wie viele Tore müsste ein Mensch schießen, um Fußballspieler schießen, um Formel-1-Weltmeister zu werden? Das ist das Verhältnis. Und merkt ihr, da können noch so viele Profis und noch so viele Weltstars zusammenspielen, die von mir aus 1000 Tore in einer Saison schießen und alle Minute mal ein Tor schießen, was völlig absurd wäre. Die würden nie und nimmer Formel-1-Weltmeister werden. Der Mensch, er kann noch und noch so gut sein, wie er will und sich noch und so viel bemühen, wie er möchte und es kann noch so genial sein, er wird nie und nimmer gegen Gott ankommen. Er wird nicht mal Letzter in der Formel 1 werden, nicht mal das. Er wird nicht mal Letzter in Formel 4 werden oder was auch immer. Es geht einfach nicht. Alle Menschen zusammen und Gott sagt, das ist nichts von mir. Das ist das Verhältnis. Was bedeutet das? Was bedeutet das für die Anbetung? Wir haben gesehen, es ist ein gewaltiger Unterschied. Ich möchte euch zeigen, dass Anbetung nicht möglich ist, weil Menschen Geist, Gott als Geist nicht wahrnehmen können. Geht mal mit mir in Johannes 3, Vers 3. Johannes 3, Vers 3. Im Gespräch mit Nikodemus sagt Jesus, Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wir als Menschen, als Fleisch, haben keine Möglichkeit, Geistliches zu sehen. Ich gehe sogar noch weiter. Wir haben keine Möglichkeit, Geistliches wahrzunehmen. Und jetzt die Frage, was wollt ihr anbeten, dass ihr weder seht noch wahrnehmen könnt? Definieren wir mal kurz, anbeten ist Freude, okay? Machen wir das mal so. Und jetzt geben wir ein Bild. Es gibt eine Insel mitten im Pazifik, die mag klein sein und die hat noch keiner gefunden. Das ist aber das Paradies. Aber noch nie hat ein Satellitenbild, ein Schifffahrer oder ein Flugzeugpilot diese Insel gesehen. Die Menschheit weiß nicht von dieser Insel. Glaubt ihr, es würde sich ein Mensch darüber freuen und sagen, wunderbar, da will ich Urlaub machen? Nein, oder? Und jetzt geht es nicht um eine Insel, die irgendwo sein mag. Es geht um Gott, der außerhalb von dieser Schöpfung ist. Und Gott sagt, wenn von euch aus Menschen könnt ihr mich nicht wahrnehmen, wie wollt ihr mich anbeten? Wie wollt ihr zu wahren Anbetern werden? Und da ist eine allgemeine Offenbarung, Römer 1, Psalm 19, die sagt, Gott offenbart sich schon ein bisschen, gibt uns ein bisschen, insofern können wir ihn erahnen. Aber wenn das Gott nicht geben würde, würden wir gar nichts wissen. Wie will ein Mensch, ein Fleischmensch, Gott anbeten, von dem er keine Ahnung hat? Das ist unmöglich. Was bedeutet das? Was ist das Problem der Anbetung? Gott ist Geist. Gott ist nicht materiell, Gott ist nicht geschaffen und steht damit außerhalb von all unserem Sein und all unserem Denken. Deswegen können wir Gott nicht wahrnehmen und dann können wir nicht wissen, für was, wen, was, wie sollen wir anbeten. Das ist unmöglich. Wir aber kriegen es für jetzt zusammen, dass Jesus sagt, die wahre Anbetung kommt und gleichzeitig sagt er, liebe Leute, ihr könnt es nicht. Wie kriegen wir das zusammen? Und das ist dieser dritte Punkt, den ich beschäftigen möchte, die Befähigung zur Anbetung, nämlich Gnade und Wahrheit. Das ist eine Formulierung, die kommt hier zweimal im Text vor. Ich möchte sie aus Vers 24 lesen. Gott ist Geist, Johannes 4, Vers 24. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn Geist und Wahrheit anbeten. Mal kurz, ist Fokus auf dieses eine Wort, und die ihn anbeten müssen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Geist und Wahrheit sind die Grundpfeiler, sind die einzigen Möglichkeiten, Gott anzubeten. Wäre gut, wenn wir das wissen würden als Gemeinde Gottes, oder? Was das bedeutet. Wir können auch nicht sagen, okay, Wahrheit, 21. Jahrhundert, Jesus, weißt du was, interessiert uns nicht. Wir machen jeder seine Wahrheit und beten dich dann an. Ja, ich will Gott halt so anbeten. Ja, ich will so. Jesaja 66 gibt es ein ziemlich wüstes Kapitel, wo Gott schimpft über Menschen, die eigenwilligen Gottesdienst machen. Lest mal die ersten 5, 6, 7 Verse dort. Gott sagt, hey, ich hasse das, wenn ihr denkt, ihr macht Gottesdienst und macht es nach euren eigenen Gedanken. Da steht unter anderem die Segnen, was ich nicht segne. So, da sind zwei gleichen Geschlecht. Ach komm, wir lassen uns die trauen und schreiben Hochzeit drüber. Gott sagt, nein, ihr müsst in Geist und Wahrheit anbeten. In Wahrheit. Es geht nicht anders, wie ihr mich anbeten könnt. Dieser Text, ich möchte noch mal kurz reinschauen, was steht hier nicht, Vers 24. Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen ihn in Geist und in Wahrheit anbeten. Das steht dort nicht, sondern es steht in Geist und Wahrheit. Es steht dieses in nur einmal und das ist wichtig. Warum? Weil Geist und Wahrheit gehört zusammen. Es ist eine Einheit. Es sind nicht zwei Paar Stiefel, doch das ist auch eine Einheit. Es sind nicht zwei unterschiedliche Kategorien, sondern es ist eins. Zwei Fokusse, ja, aber es gehört zusammen. Und was bedeutet das? Auf welche Art und Weise soll Gott angebetet werden? Wir wollen es uns anschauen, und zwar den Geist. Was bedeutet es, in Geist anzubeten? Wir hatten am Anfang gesehen in Vers 23, dass Anbetung zur wahren Anbetung wird, weil sie in Christus sich erfüllt. Weil in Christus die Endzeit, das heißt die Zeit des Heils, die Zeit der Erfüllung gekommen ist. Das heißt, wir können, das wäre mein Vorschlag, im Alten Testament nachschauen, was bedeutet eine Anbetung im Geist. Und eine Stelle, die dort kommt, wäre Joel 3, Vers 1 und 2. Gott wird seinen Geist über alle, über sein ganzes Volk ausgießen. Und es ist sinnvoll. Warum? Gott ist Geist und wir haben gesehen, wer aus Geist geboren ist, ist auch Geist. Das heißt, wir brauchen den Heiligen Geist, um Gott anzubeten. Das meint es. Zunächst einmal im Geist anzubeten, heißt im Heiligen Geist anzubeten. Und ich möchte euch zeigen, dass Jesus genau das auch in Kapitel 4 sagt. Ich habe vorher schon gesagt, diese zwei Verse fassen dieses Kapitel zusammen, zumindest das bisherige Kapitel, fassen es zusammen, bringen es auf den Punkt. Ich erinnere noch mal kurz, Jesus sagt zu dieser Frau, wenn du wüsstest, ich lese Vers 10, Jesus antwortet und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er gäbe dir er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Das ist lebendiges Wasser. In Vers 14 haben wir schon gelesen, dieses Wasser wird zu einer Quelle in einem, das bis ins ewige Leben quillt. Und Jesus ist so freundlich in Kapitel 7, er sagt uns, was er damit meint. Geht mal mit mir in Johannes 7, Vers 37. Da sagt uns Jesus auf wunderbare Art und Weise, was er damit gemeint hat. Johannes 7, Vers 37. An dem letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus auf und rief, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist genau die gleiche, oder? In ihm wird eine Quelle sein oder aus seinem Leib würden Ströme herausfließen. Und jetzt schaut mal Vers 39, wie wunderbar ist die Schrift hier erklärt, was er meint. Dies aber sagte er von dem Geist, den die an ihn Glaubenden empfangen sollten. Der Geist, das ist, was ich meine. Johannes sagt, Jesus sagt, ihr werdet lebendiges Wasser empfangen und nachher sagt er im Geist anbeten. Er meint ein Leben in der Fülle des Geistes, nicht so tropfenweise, so blopp, blopp, blopp. Könnt ihr euch vielleicht so merken, ein tropfender Wasserhahn, der nervt, oder? Könnt ihr geistliches Leben, wenn der Geist tropft, das nervt. Lasst es strömen, oder? Lasst es rausströmen. Da werden Quelle lebendigen Wassers fließen. Das heißt, die Anbetung im Geist heißt befähigt durch den Geist, weil er treibt, weil er strömt, weil er in einem Leben mächtig wird. So kann diese Anbetung Gottes, so geschieht diese Anbetung Gottes. Es ist die Frage, aber wie komme ich an diesen Geist heran? Ich möchte euch zeigen, was Jesus sagt. Vers 10 nochmal, in Johannes 4, Vers 10. Was sagt er zu dieser Frau im Jakobsbrunnen? Wie kommt sie an dieses Wasser? Wie kommt sie an diesen Geist ran? Wie komme ich an die Geistesfülle? Vers 10. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkenntest und wüsstest, wer der ist, der zu dir spricht. Also er sagt zwei Sachen. Verstehe, wie wertvoll der Geist ist und weiß, wer mit dir spricht. Kennst du Christus und weißt, was der Geist ist? Schau mal, was steht dann. Der zu dir gibt mir zu trinken. So hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Das ist, er sagt, bitte ihn und dann heißt, sagt er nicht, und er überlegt sich, ob er gerade Lust hat, dir Wasser zu geben. Nein, sondern da steht, bitte ihn und er wird dir geben. Das ist schon eine göttliche Verheißung, die wir haben. So einfach. Bitte Jesus Christus und er wird es geben. Schaut mal in Vers 23 nochmal, was dort steht. Da steht nicht, es kommt die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter möglicherweise, wenn der Vater gerade Lust hat, den Vater in Geist und Wahrheit anbeten könnten. Das steht dort nicht. Sondern da steht, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Wichtiges Wort, oder? Wie jedes andere hier. Sie werden es tun. Das heißt, die Frage, bist du ein wahrer Anbeter? Bist du in Christus? Dann ja. Und dann wird es geschehen, weil dieser Text verheißt es. Wahre Anbetung in Geist wird aus dem Leben der Kinder Gottes hervorkommen. Und es ist wie die Frucht des Geistes. Es ist nicht, wo man auf einen Baum draufschlagen muss oder ihn großziehen muss oder was auch immer, drücken muss, dass Äpfel rauskommen. Nein, sondern es kommt, die Frucht kommt einfach. Und das sagt dieser Text hier. Es kommt und es wird in einem Leben von einem wahren Anbeter, von einem Kind Gottes, wird wahre Anbetung im Geist geschehen. Das ist eine göttliche Verheißung, ein Geschenk Gottes, das wir haben, sein Versprechen. Und wie? Indem wir ihn bitten. Bitte, wirke du, erfülle mich mit deinem Geist. Bitte schenke mir das. Ich möchte noch Vers 14 lesen. Wer irgend aber von dem Wasser trinkt, das ich geben werde, dem wird nicht dürsten in Ewigkeit und so weiter. Was sagt er? Wer irgend trinkt, wer dieses Wasser in sich aufnimmt, das ist, wer und wie nehme ich dieses Wasser in mich auf? Ich fasse kurz zusammen. Wir haben die Verheißung, es wird geschehen. Wir haben die Verheißung, bitten und er wird geben. Und jetzt sagt er trinken. Und das wollen wir uns von Paulus erklären lassen, und zwar in Epheser 5. Es gibt der Epheserbrief und der Kolosserbrief, haben zwei sehr, sehr parallele Aussagen. Es sind zwei Briefe, die grundsätzlich sehr parallel sind. Paulus hat zur gleichen Zeit aus dem Gefängnis geschrieben. Die zwei Städte sind sogar in der gleichen Richtung und er hat ähnliche Themen in diesen Briefen behandelt und unter anderem hier zwei sehr parallele Abschnitte und die möchte ich uns beide vorlesen. Epheser Kapitel 5 ab Vers 18. Berauscht euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist. Also er sagt, ganz allgemein, lasst euch nicht in dieser Welt binden. Habt keine Bindung in dieser Welt, sondern werdet mit dem Geist erfüllt. Passiv, werdet erfüllt. Lasst euch füllen. Nicht die Welt zu uns füllen, sondern der Geist. Und jetzt schaut mal, Vers 19 sagt, wie das geschieht. Redend zueinander, in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend den Herrn in eurem Herzen. Mal so weit. Wie die Brockhaus Elberfelder übersetzt, indem ihr redet. Also reden zueinander durch Psalmen, Loblieder, geistliche Lieder, indem dass wir das Wort Gottes hier im Beispiel von Liedern weitergibt. Dieses interessant, dieses zueinander kann ich auch übersetzen mit für euch selbst. Ich kann mir das selber zusagen oder ich sage es jemand anderem zu. Das Wort Gottes gebe ich weiter den anderen, unter anderem eben durch Lieder. Und ihr schaut mal, spielen den Herrn in eurem Herzen. Das Wort Gottes im Herzen bewegen, im Spielen, das heißt in Freude des Herzens, das Wort Gottes bewegen. Der Psalmist sagt, darüber nachdenken den ganzen Tag. Lieb habe ich dein Wort, ich denke darüber nach den ganzen Tag. Das ist darüber sinnen, es bewegen in seinem Herzen, das Wort Gottes. Und Vers 20 noch, danksagend, also wie werde ich erfüllt? Danksagend alle Zeit für alles Gott dem Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt, ein dankbares Leben zu schenken, weil ich sehe, wie er handelt. Vers 21, einander unterordnet in der Furcht Christi, indem dass ich ein Leben in Demut führe, dass ich meine Frau liebe, indem eine Frau sich unterordnet, dass die Kinder und Eltern gehorsam sind und das, was danach kommt, weil es so sagt, dass so werdet ihr mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und darum dürfen wir bitten, sagt Jesus, und es wird geschehen. Kolosser 3, die Parallelstelle. Vers 16. Wir werden gleich sehen, wenn ich es vorlese, das ist sehr, sehr parallel. Manche Textstellen haben exakt die gleichen Worte. Vers 16. Ich lese einmal kurz Vers 16 und 17, dass ihr merkt, das ist das wirklich das Gleiche. Und dann gehen wir durch. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Und jetzt schaut mal, indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehrt und ermahnt, mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, Gott singend in eurem Herzen Gnade. Das ist genau das Gleiche, oder? Und alles, was immer ihr tut in Wort und Werk, tut im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Da ist die Dankbarkeit wieder. Also genau das gleiche Anliegen. Aber eins ist unterschiedlich. Paulus fängt an in Epheser und sagt, werdet mit Heiligen Geist erfüllt. Und hier steht, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Und beides Mal sagt er, das tut dadurch. Ausleger kommen zu dem Schluss, und ich denke, sie haben recht, zu sagen, das ist das Gleiche. Mit Geisterfüllung und das Wort des Christus reichlich in uns wohnen lassen, in dem, was ich es weitergebe, das hatten wir gerade. Dass das Wort Christi unser Leben bestimmt, das ist das Gleiche. Ich nehme dieses Wort hier in mich auf, es bestimmt meinen Alltag. Jesus würde sagen, ich trinke das Wasser des Lebens und so wie vom Geist erfüllt, oder? Das ist das. Jesus sagt, wahre Anbetung geschieht im Geist und meint damit, indem dass das Wort Gottes unser Leben bestimmt und so der Geist uns leitet, indem dass er mir im Sinnen über das Wort Gottes sein Reden hören, dass wir empfindlich dafür werden, uns von ihm leiten lassen. Und er sagt, das wird geschehen, das ist die Verheißung, das wird geschehen. Und ihr dürft mich bitten, dass es in eurem Leben Realität wird. Das ist eine wunderbare Verheißung, oder? Wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben. Johannes 14, 1. Johannes 5, Vers 14 oder so. Jesus sagt, die wahren Anbeter werden den Vater in Geist, das kennen wir jetzt, und Wahrheit anbeten. Was bedeutet es in Wahrheit anbeten. Die Wahrheit, Jesus Christus sagt, das ist die wahre Anbetung. Wir leben in der Endzeit, das heißt in der Zeit, wo sich wahre Anbetung ereignet. Es hat damit was zu tun. Wir kommen zum Abschluss des Planes Gottes und die Wahrheit ist allumfassend da. Es hat was mit dem Wort Gottes zu tun. Ich möchte euch zeigen, wie Jesus mit der Frau besprochen hat, was Wahrheit bedeutet. Und dazu möchte ich lesen Johannes 4, ab Vers 15. Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir alle Zeit dieses Wasser. Johannes 4, Vers 15. Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir alle Zeit dieses Wasser, damit ich nicht dürste und ich nicht mehr hierher kommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortet und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus sprach zu ihr, du hast recht geredet. Ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Und schaut mal, hierin hast du die Wahrheit gesagt. Sie hat ein Leben in Lüge geführt. Und Jesus überführt, sie hat ein Leben in Sünde geführt. 5 Männer hast du gehabt, der 6. ist auch nicht dein Mann. Du bist eine Ehebrecherin, du bist eine Hure. Ein Leben in Finsternis, in Dunkelheit, nicht in Wahrheit. Aber jetzt sagt Jesus, da kommt Licht, da kommt Wahrheit in deinem Leben. Und zwar wie? Du hast deine Sünde erkannt und hast sie bekannt. Hast Wahrheit über deine Sünde ausgesprochen und damit kommt Wahrheit hinein. Geht mal mit mir nochmal in Johannes 3, Vers 20. Johannes 3, Vers 20. Denn jeder, der dies Böse tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Er sagt, wer die Wahrheit tut, wer ein Leben der Wahrheit führt, wer ein Leben im Wort Gottes führt, in Christus, der kommt zum Licht. Und diese Frau ist auf diesem Weg dorthin und sie spricht Wahrheit über ihr Leben aus und sagt, ja, ich habe meine Sünden erkannt, und ich bekenne sie und sie tritt ins Licht. Und so lebt sie ein Leben, fängt sie an, ein Leben in der Wahrheit zu leben. Wie heißt es hier in Vers 21? Schaut mal in diesen letzten Versteil. Der kommt zum Licht, dass seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Gott ist es, der ein Leben in Wahrheit wirkt. Gott ist es, der bewirkt, dass wir dieses Wort leben, dass wir so ein Leben führen. Wie also lebe ich in der Wahrheit? Egal ob du, wenn du nicht zu Christus gehörst, dann tritt ins Licht, wie diese Frau. Wenn du zu Christus gehörst, dann treten wir immer und immer wieder ins Licht und sagen, Jesus, da ist noch Dunkelheit, da ist noch Lüge, da ist noch Unwahrheit in meinem Leben. Aber ich bringe sie ins Licht und ich lebe im Licht. Und jetzt tue ich die Wahrheit, nämlich in deiner Kraft aus Glauben heraus. Leitung durch den Geist, wie wir es gerade hatten. Ihr seht, diese zwei Punkte in Geist und in Wahrheit, die sind sehr verwandt und es gehört wirklich zusammen. Was meint es? Was meint es, ein Leben in Geist und Wahrheit zu führen? Es meint, also ein Leben in der Anbetung in Geist und Wahrheit, es meint, ein Leben aus der Erfüllung mit dem Geist zu leben, in Übereinstimmung mit dem Wort, mit der Wahrheit Gottes, das zu leben. Und das ist wahre Anbetung. Und wenn Christus sagt, ich bin nicht gekommen, Gesetze und Propheten aufzulösen, sondern zu erfüllen, dann könnten wir übersetzen, ich bin gekommen, wahre Anbetung zu leben, nämlich in der Kraft des Geistes und das ganze Wort zu erfüllen. Das war sein Leben. Und er sagt, das ist wahre Anbetung, wie Menschen aus Gottes Kraft heraus, weil der Geist es uns schenkt, weil die Werke in Gott gewirkt sind, wie wir ein Leben zur Anbetung führen können. Wir haben diesen Text, diesen so zentralen Text unter drei Stichpunkten untersucht. Der erste Punkt war die Erfüllung der Anbetung. Und es ist in Jesus Christus. In Christus kam Gott, die wahre Anbetung, die Gott gewünscht hat, die Gott schon immer wollte, die von Ewigkeit her geplant hat und an der Freude hat. Diese kam in Jesus Christus und sie wird vollendet sein in der Ewigkeit. Wir hatten uns den zweiten Punkt angeschaut, das Problem der Anbetung. Gott ist Geist. Wir hatten gesehen, dass Gott in seinem Wesen so diametral anders ist, wie wir Menschen, in nur größtmöglicher, vorstellbarer Art und Weise und noch viel mehr. Und dass es ein Menschen, weil er Gott nicht wahrnehmen kann, unmöglich ist, Gott anzubeten. Aber wir haben uns auch angeschaut, was die Befähigung zu wahrer Anbetung ist. Und das ist in Geist und Wahrheit. Wir haben gesehen, dass wir Jesus bitten dürfen, dass er es in uns wirkt, dass wir aus der Kraft des Geistes heraus sein Wort in unserem Leben umsetzen. Und wisst ihr, was das ist? Das ist wahre Anbetung. Und Gott sucht solche Anbeter. Wie wunderbar, oder? Wie wunderbar. Was für eine Botschaft für diese Frau damals. Er sucht sie. Überlegt euch, Gott würde sagen, ich habe einen gefunden in Christus und jetzt ist es mir egal. Nein, er sagt, ich suche sie, das ist sein Anliegen. Lasst uns doch diesem Anliegen nachgehen. Ich möchte beten. Jesus Christus, oh, welch herrliche Wahrheit du offenbarst hier. Der Vater sucht, das ist sein Bestreben, sein Anliegen. Jesus Christus, und wir dürfen dich bitten darum. Und so flehe ich dich jetzt an für mein Leben. Wirke du in mir wahre Anbetung, dass mein Leben zur wahren Anbetung in Geist und in Wahrheit ist. Und ich flehe dich an, schenk es uns als Gemeinde, schenk es uns als deinem Volk, egal ob hier vor Ort oder in der Ferne. Bitte schenke es, dass wir aus der Kraft heraus und dich anflehen, weil wir wissen, wir können dich nicht anbeten, wir sind unfähig. Dass wir dich anflehen, du möchtest uns erfüllen mit deinem Geist. Bitte schenk uns diese, die Gnade der Erkenntnis der Unfähigkeit und ein Herz, das sich sehnt danach, dass es im Herzen voll Glauben zu dir schreit, Herr, hilf. Wirke du es bei uns. Schenke, dass wir hier vor Ort eine Gemeinschaft sein dürfen, die dich in unserem ganzen Leben anflehen. Vater, dieses Gebet hier in Gnade, in Geist und in Wahrheit möchte ich beten. Im Namen Jesu Christi. Amen.